Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Das neue Ausbildungsjahr steht vor der Tür und man ahnt es jetzt schon. Wieder werden alle Beteiligten jammern, dass Betriebe und angehende Azubis nicht zusammenfinden. Eine unendliche Geschichte mit vielen Facetten. Ein Aspekt ist da bislang immer ein bisschen zu kurz gekommen, das Image des jeweiligen Berufs. Wie entscheidend das ist bei der Berufswahl von Schulabgängern, darum geht es heute in Campus und Karriere. Wir schauen auch noch in die Wissenschaft und zwar auf Forschungskooperationen. Die sind sinnvoll, aber sie scheitern immer wieder. Warum? Auch das ein Thema in dieser Sendung. Ich bin Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Was will ich mal werden? Wenn Jugendliche sich das fragen und die Zahl der Möglichkeiten ist ja nicht gerade klein, dann ist das gar nicht so leicht, darauf eine Antwort zu finden. Natürlich, Berufsberater, Berufsinformationszentren, Schulpraktiker, all das hilft dabei, das herauszufinden. Was kann ich? Was passt zu mir? Was macht mir Spaß? Spaß ist ja auch nicht unwichtig. Aber bei all dem wird ein Aspekt oft außer Acht gelassen. Das Ansehen. Wie angesehen ist dieser oder jener Job? Dass das eine wichtige Rolle spielt, ist eigentlich eine recht banale Erkenntnis, aber die kommt bislang nur wenig zum Tragen bei einem Problem, das die deutsche Wirtschaft ja nicht erst seit gestern hat. Dass nämlich zu viele Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben, gleichzeitig aber auch zu viele Anwärter auf Plätze leer ausgehen. Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat vor einigen Monaten schon mal auf diesen Zusammenhang hingewiesen mit einer Studie und jetzt aber nochmal nachgelegt und gemeinsam mit der TU Braunschweig untersucht, welche Ausbildungsberufe eigentlich besonders angesehen sind und welche nicht. Am Telefon ist Friedrich Hubert Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung. Herr Esser, hallo, schön, dass Sie da sind.
Grüße Sie, Herr Schulz.
Also erstmal die Ergebnisse. Welche Berufe sind denn angesehen und welche so überhaupt gar nicht? Gibt es da einen roten Faden?
Also wir haben die Erkenntnis auch aus mehreren Studien, dass die IT-Berufe, die Medienberufe bei den Jugendlichen sehr hoch angesehen sind. Hier konkret in unserer neuesten Erhebung die Fachinformatiker, die Mechatroniker, die Kraftfahrzeugmechatroniker, Elektroniker, also alles das, was mit IT unterlegten Kompetenzen zu tun hat. Etwas schwerer haben es, und das ist auch schon eine Tradition, das sind Berufe wie die den Lebensmittelbranchen zugeordnet werden können, Köchin, die Berufe im Gastrogewerbe, im Hotelgewerbe, Lebensmittelhandwerker sind unsere Sorgenkinder, wenn es um die Frage geht, wie attraktiv sind Berufe für jugendliche Schulabgängerinnen und Gänger.
Wie kommen diese Unterschiede zustande? Warum ist jetzt Beruf in der Lebensmittelbranche so schlecht angesehen?
Wir haben herausgefunden, dass gerade das Image der Berufe sehr einschlägig wirkt. Und vielleicht ist es einmal sinnvoll, das an einem typischen Prozess deutlich zu machen. Wenn junge Menschen in einer Berufsorientierungsphase sind und einen Beruf suchen, müssen sie zwei Meilensteine anpeilen. Der erste Meilenstein ist die sogenannte Passung des Tätigkeitsprofils. Wir sagen Tätigkeitspassung, das heißt, der junge Mensch überprüft, ist das, was den Kern des Berufes ausmacht, ist das passend zu dem, was meine Neigungen, meine Begabungen, meine Interessen sind. Hat er da einen positiven Abgleich gefunden, ist das schon mal die halbe Miete, aber noch nicht alles. Und hinzu kommt die sogenannte soziale Passung. Das heißt, der junge Mensch prüft, kommt der Beruf, den ich mir da jetzt ausgesucht habe und den ich an sich ganz gut finde, auch in meinem Umfeld an. Und dieses Umfeld sind vor allem die Eltern in erster Linie und die Peers in zweiter Linie. Mhm. Und sehr interessant ist für uns die Erkenntnis, sollte diese soziale Passung nicht gelingen. Das heißt, der junge Mensch bekommt eine negative Rückmeldung nach dem Motto, ja, das, was du dir da ausgesucht hast, kannst du ja schön finden, aber ich meine, das wäre nichts für dich. Oder die jungen Leute in den Peers sagen, also was hast du dir denn da ausgesucht? Da gibt's doch viel Besseres. Dann neigen junge Leute dazu, diesen Beruf entsprechend auch nicht wählen zu wollen. Das heißt also, die soziale Passung dominiert die Tätigkeitspassung. Und das hat dann etwas weiterführend natürlich auch mit dem Image des Berufes zu tun. Es gibt Faktoren, die auch dieses Image bedingen. Kann man an bestimmten Leitfragen beispielsweise festmachen, welchen Beitrag leistet beispielsweise ein Berufsstand für die Gesellschaft oder welches Vertrauen strahlt ein bestimmter Berufsstand aus. Und es wundert mich, dass beispielsweise Feuerwehrleute oder auch Krankenschwestern bei jungen Leuten hoch im Kurs stehen. Und dann gibt es auch noch so ein paar andere Faktoren, wie beispielsweise die Höhe des Einkommens, die Frage, welchen Beitrag leistet ein Berufsstand zum Erfolg des volkswirtschaftlichen Ertrags eines Landes, wie viel muss man eigentlich lernen, um in diesem Beruf auch entsprechend unterzukommen, also wie hoch sind die Kompetenzanforderungen. Da wundert es beispielsweise nicht, Stichwort Einkommen und Kompetenzanforderungen, dass der Arzt beispielsweise auch ein hohes Ansehen hat. Und so kommt eben das Image eines Berufes zustande und die entsprechenden Auswirkungen auf die Berufswahlentscheidung von Jugendlichen.
Jetzt ist aber die Frage, wie setze ich jetzt an, wenn ich jetzt nun mal das Ziel habe, bestimmte Berufsgruppen einfach sozusagen an den Mann oder an die Frau zu bringen. Setze ich dann beim Umfeld an, versuche ich die zu erreichen, die Eltern, die Peers, also die Schulklassen und so weiter, oder muss ich ganz einfach das Image des Berufs verbessern, indem ich zum Beispiel mehr Geld
gebe? Wir müssen beides machen. Wichtig ist die Erkenntnis, das, was Sie eben sagten, es nützt eben nichts, wenn wir Berufsorientierungsmaßnahmen organisieren, die sich ausschließlich auf den jungen Menschen konzentrieren. Also wichtig an der Stelle ist, dass wir auch im Blick haben müssen, dass wir die Eltern, aber auch diejenigen, die den Berufsorientierungsprozess des Jugendlichen beeinflussen, dazu gehören also neben den Eltern und den Peers auch die Lehrerinnen und Lehrer, dass wir die mit einbinden in diesen Prozess. Und hier gilt es an erster Stelle natürlich erstmal klar zu machen, was steckt eigentlich in den Berufen drin. Wir haben oft auch die Rückmeldung, dass das Wissen um die Modernität, um die Zukunftsgerichtetheit von Berufen bei den jungen Leuten einerseits, bei den Eltern und den anderen andererseits gar nicht so da ist. Und da gilt es eben erstmal dafür, eine ausreichende Transparenz und eine gute Information zu sorgen.
Und was ist jetzt ganz banal mit dem Klang des Namens? Kfz-Mechatroniker klingt vielleicht etwas zukunftsgerichteter, als wenn man jetzt einfach sich als Koch bewirbt. Muss man da vielleicht mal mit dem Marketing ansetzen?
Ja, völlig richtig. Wir sagen immer so schön, die Berufsbezeichnungen sind auch so etwas wie die Visitenkarten. Und das hat auch für uns eine ganz gewichtige Wirkung auf Berufswahlverhalten, dass Berufe auch teilweise mit schlechten, ich sag mal schlecht klingenden Berufsbezeichnungen versehen sind. Dass man muss wissen, dass Berufsbezeichnungen nicht nur die Aufgabe haben, einen Beruf einzugrenzen bzw. zu definieren und abzubilden, sondern Berufsbezeichnungen werden oftmals auch aus dem Grunde beschrieben oder umschrieben, als dass sie auch gewerbepolitischen Interessen genügen müssen. Wir haben beispielsweise auch das Phänomen, dass mit Berufsbildern und Berufsbezeichnungen Berufe voneinander abgegrenzt werden. Denken Sie nur an die Berufe im Handwerk beispielsweise, wo wir unterschiedliche Meisterberufe haben und der eine Berufsstand in dem Bereich des anderen Berufsstands nicht wirken darf. Und deshalb werden Berufsbezeichnungen auch schon mal nur in dieser juristischen Bedeutung definiert. Und dann kommt es manchmal eben dann auch zu den Verwerfungen, dass sie sich nicht gut anhören und deshalb auch bei jungen Leuten durchfallen.
Was ist denn mit Karriereperspektiven? Also die Möglichkeiten, nach der Ausbildung akademisch zu erweitern, ist ja eigentlich keine ganz neue Idee.
Karrieremöglichkeiten sind auch ganz, ganz wichtig, wenn es um das Image von Berufen geht. Aber hier müssen wir auch klar sagen, die Berufe, auch die hier weniger gut in Rede stehen, wie die Lebensmittelberufe oder die Gastroberufe, haben formal erstmal viel zu bieten, wenn es um Karriere geht. Neben der Ausbildung oder auf der Ausbildung anknüpfend dann die entsprechende Karriereleiter in Richtung Meister und auch über die Meisterprüfung hinaus in die Betriebswirteebene beispielsweise. Und wir wissen vom deutschen Qualifikationsrahmen, dass diese Fortbildungen, wir sagen auch dazu die Aufstiegsfortbildungen, zu den akademischen Abschlüssen gleichwertig sind. Das ist das eine. Aber das andere ist, Sie sagen es, dass es natürlich auch attraktive und interessante Durchstiegswege in den Hochschulbereich geht. Das heißt, dass beispielsweise die Lebensmittelberufe anschlussfähig sind zur Ökotrophologie an Fachhochschulen beispielsweise und Universitäten. Und das promoten wir auch. Das heißt also, wir müssen beide Wege gehen, sowohl die Möglichkeiten aufzeigen, die wir im beruflichen Bildungssystem haben, bis zum Unternehmer qualifiziert zu werden, über die Meisterprüfung beispielsweise, oder auch, wenn man eben den akademischen Weg noch gehen will, dass man hier auch Durchstiegschancen hat und die Berufsausbildung nutzen kann, eine solide Basis für den Beginn eines Studiums.
Soweit Friedrich Hubert Esser, Chef des Bundesinstituts für Berufsbildung. Fachkräftemangel gibt es bekanntlich auch in der Pflege. Und da hat sich ja in den vergangenen Jahren einiges gewandelt in der Ausbildung. Ein Aspekt da unter vielen eine teilweise Akademisierung der Ausbildung. Nur hat das bislang wenig Auswirkungen. Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Grünen-Anfrage haben derzeit weniger als 0,5% der alten Pflegekräfte einen Hochschulabschluss. Der Wissenschaftsrat etwa hat eine Akademisierungsquote von 10-20% gefordert. Die aktuelle Zahl ist auch deshalb problematisch, weil es damit an akademisch geschulten Lehrerinnen und Lehrern für die Pflege fehlt, denn die sollen laut der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung in der Regel eine Hochschule besucht haben. Sie hören den Deutschlandfunk und das hier, das ist Campus und Karriere.
Campus und Karriere, international.
Viele Arbeitnehmer kennen das. Ohne Kaffee ist es eigentlich kein richtiges Büro. Aber das ist nicht überall so. In einer Serie gucken wir ja gerade anderen Ländern auf den Schreibtisch und heute führt uns der Blick nach Argentinien. Kaffee wird dort aber nicht getrunken, sondern ein anderer Wachmacher. Und der wird auch nicht getrunken, sondern geschlürft.
Der wichtigste Unterschied dürfte in der Getränkewahl liegen. Während die deutschen Büros der erste Weg in der Regel doch zur Kaffeemaschine führt, kochen Argentinier sich erstmal einen Mate-Tee, der traditionell mit einem Metallröhrchen aus einem ausgehöhlten Kürbis getrunken oder besser geschlürft wird. Sonst sind die Unterschiede in globalisierten Zeiten nicht mehr allzu augenfällig. Selbst Menschen wie Sol Arese, die den Büroalltag in beiden Ländern kennen, müssen etwas nachdenken.
Quizás los lugares de trabajo son muy ordenados.
Vielleicht, dass die Arbeitsplätze in Deutschland sehr ordentlich und durchorganisiert sind. Jeder hat seinen genau zugeteilten Platz, wo er sein Büromaterial aufbewahrt. Hier ist das vielleicht etwas ungeordneter. In Deutschland hat sie sich oft gewundert, wie leise und ruhig es auch in Großraumbüros zuging. In Argentinien gäbe es viel mehr private Gespräche, und zwar nicht nur in der Teeküche.
Also ich kann das insoweit bestätigen, dass es hier in der Gesamttendenz etwas lockerer zugeht und dass hier und da schon mal ein kleiner Plausch eher möglich ist als in Deutschland.
Bestätigt Markus Christoph, der als Zeitungsredakteur früher auf der Insel Fehmarn gearbeitet hat, jetzt beim argentinischen Tageblatt, der letzten deutschsprachigen Zeitung des Landes.
Algo que me llamaba la atención era...
Was mir noch aufgefallen ist, an den Orten, wo man Milch oder Süßigkeiten oder andere Lebensmittel aufbewahrt, im Kühlschrank oder sonst wo, da fand ich es sehr lustig, wie auch jeder seinen eigenen Platz beansprucht.
Das stimmt, also wenn man da etwas in die Küche legt, dann muss man damit rechnen oder geht man davon aus, dass das für alle ist.
Und Christophs Kollegin Nicole Klostermann findet auch, es gibt vielleicht keine grundlegenden Unterschiede im Büroalltag, aber in Deutschland gehe es doch etwas hektischer zu.
Generell empfinde ich das Arbeiten hier in Argentinien einen Gang langsamer. Ich sage unten erstmal guten Morgen, wir halten einen kleinen Plausch, wir unterhalten uns ein bisschen. Dann macht man sich auf ins Büro. Wenn zum Beispiel ein wichtiger Arzttermin während des Tages mal anliegt oder wenn ich los muss wegen, sagen wir, Papiere, Aufenthaltsgenehmigung oder sonstiges, dann ist es völlig legitim und auch völlig in Ordnung, das auch während der Arbeitszeit mal zu machen. Ich glaube, in Deutschland ist das ein größerer Aufwand und auch ein größeres Problem, wenn mal was Privates anliegen würde während der Arbeitszeit. Hier ist das akzeptiert.
Bürokulturen weltweit, das war Ivo Maruschek aus Argentinien. Zusammenarbeit lohnt sich. Knapp jeder zweite Euro, den die Deutsche Forschungsgemeinschaft in die Hochschulen steckt, steckt sie in Kooperationsprojekte. Das hat der Stifterverband rausgefunden. Der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft ist quasi der Fachverband für nichtstaatliche finanzielle Förderung von Wissenschaft in Deutschland. Und er hat sich nur die Förderung von Kooperationsprojekten in Deutschland durch die DFG mal genauer angeguckt. Sie haben sich die Förderzahlen angeguckt. Die sollen uns im Folgenden jetzt weniger interessieren. Uns geht es darum. Man hat nämlich auch geguckt, was macht Kooperationen so schwierig und woran können sie sogar scheitern. Darüber spreche ich jetzt mit Matthias Winde, im Stifterverband, zuständig für den Bereich Hochschulpolitik und Organisation. Herr Winde, hallo.
Guten Tag.
Ja, fangen wir mal mit dem Scheitern an. Also Sie haben Hindernisse, Hürden identifiziert. Wie sind Sie jetzt genau darauf gekommen? Haben Sie jetzt einfach Wissenschaftler gefragt, was ist denn bei Ihnen kürzlich mal so richtig schiefgegangen in der Vergangenheit?
Ja, so ähnlich. Also wir haben im letzten Jahr eine Ausschreibung gemacht und haben Hochschulen gebeten, uns mitzuteilen, was sind ihre größten Herausforderungen bei Kooperationen. Dabei ging es nicht nur um Kooperationen, die jetzt von der DFG gefördert werden, sondern um alle möglichen Kooperationen. Also Kooperationen mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Kooperationen aber auch mit Unternehmen, mit der regionalen Wirtschaft, mit Kommunen, mit Stiftungen und so weiter. Die Hochschulen haben uns dann in Anträgen ihre größten Herausforderungen mitgeteilt und wir haben daraus 8 besonders exemplarhafte Beispiele ausgewählt, mit denen wir in diesem Jahr arbeiten. Da sind große Universitäten dabei, kleine Universitäten, Fachhochschulen, ganz unterschiedliche Formen der Kooperation. Und mit denen erarbeiten wir in diesem Jahr in dem Future Lab Kooperationsgovernance Lösungen für die Herausforderungen.
Eine der Hürden, die Sie formuliert haben, unterschiedliche Ziele. Man will zusammenarbeiten, aber man hat irgendwie gar nicht dasselbe Ziel. Wie ist das denn passiert? Wie ist man denn überhaupt zusammengekommen, wenn man gar nicht das gleiche Ziel hat bei der Kooperation?
Also häufig kann man sich ganz schnell auf ein Metaziel einigen. Das kann durch die Politik vorgegeben sein, das kann aber auch meistens durch die Hochschulleitung in Verabredung mit anderen Partnern geschehen. Also beispielsweise, man möchte die regionale Wirtschaft fördern oder man möchte bei der Promotion besser zusammenarbeiten. Und auf so einer abstrakten Ebene kann man dann sich relativ schnell auf ein Thema, auf ein Ziel einigen. Wenn man das dann aber runterbrechen soll auf ganz konkrete Maßnahmen, auf Teilziele, dann wird ganz häufig und das leider sehr spät im Prozess erst klar, im Grunde haben die einzelnen Partner ganz unterschiedliche Ziele, wenn es dann um die regionale Förderung geht. Also die Unternehmen haben ihren Blickwinkel natürlich darauf, was können sie aus so einer Kooperation ziehen, welchen Wissenstransfer benötigen sie, um neue Produkte zu entwickeln, während an den Hochschulen dann doch der Fokus darauf liegt, Publikationen zu erhalten und Reputation im Wissenschaftssystem zu gewinnen. Und so geht es dann auf dieser operativen Ebene dann später im Projekt häufig auseinander.
Da gibt es noch eine weitere Hürde, die kulturellen Unterschiede. Machen Sie das mal anschaulich. Ist da jetzt auf der einen Seite die Wissenschaftlerin aus der außeruniversitären Forschungseinrichtung, die Pragmatikerin, beantwortet jede Mail innerhalb von Sekunden und auf der anderen Seite haben wir einen Forscher an der Uni, verkopfter Akademiker, den man besser mit Fax erreicht. So in der Art?
So in der Art ist es in der Tat. Also es gibt ganz unterschiedliche Kulturen zwischen den unterschiedlichen Organisationen. Es gibt unterschiedliche Kommunikationsstile. Es ist aber auch sehr unterschiedlich, wie viel Freiräume der operativen Ebene gegeben wird. Also es geht nicht nur um Kommunikation, sondern auch, wer darf eigentlich was entscheiden? Und das ist in Organisationen sehr unterschiedlich geregelt. Manches muss alles ganz oben entschieden werden. Manche haben sehr viele Freiräume auf der operativen Ebene und dann hakt es dort eben. Und das ist ein Faktor, der die Sachebene dann vollkommen überlagern kann. Selbst wenn man auf so einer Sachebene zusammenkommen kann, trägt die persönliche Ebene immer die Sachebene und daran können Kooperationen dann scheitern.
Mhm. Eines der Hindernisse betrifft den richtigen Partner. Es gibt jetzt nicht so Dating-Seiten für interessierte Wissenschaftler, aber gibt es denn von Ihnen konkrete Tipps? Wie finde ich denn den richtigen Kooperationspartner?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich nach den Zielen, die man hat. Bei manchen Zielen muss man am Standort genauer schauen, wenn man regionale Ziele erreichen will. Bei europäischen Programmen benötigt man internationale Partner. Wichtig ist, glaube ich, dass man offen ist für neue Partner, aber langfristig stabile Kooperationen aufbaut, die auch organisatorisch abgesichert sind und die nicht nur auf persönlichen Beziehungen beruhen, sondern die man auch strukturell verankert, beispielsweise durch Kooperationsverträge.
Gibt es denn eigentlich Unterschiede? Sind Kooperationen innerhalb einer Hochschule, zum Beispiel jetzt verschiedene Fachbereiche, Fakultäten, wie in den Sonderforschungsbereichen, sind die einfacher, als wenn es jetzt um Kooperation außerhalb der jeweiligen Hochschule geht?
Das haben wir uns nicht angeschaut, weil wir haben uns nur einrichtungsübergreifende Kooperationen angeschaut, also nicht zwischen den einzelnen Fachbereichen. Wir wissen aber natürlich, dass in den Hochschulen teilweise sehr große Distanzen gibt zwischen den einzelnen Fachbereichen, auch zwischen einzelnen Lehrstühlen. und dass dort natürlich gerade die unterschiedlichen Fachkulturen auch Kooperationen im Wege stehen. Was an Hochschulen leichter ist, und das ist eine weitere Hürde, die wir herausgefunden haben, ist die Teilung von Ressourcen. Also man kann im Ausland niemand erklären, warum beispielsweise ein Forscher von einem Max-Planck-Institut nicht an der Universität ein Forschungslabor nutzen kann und umgedreht, weil dann beispielsweise Mehrwertsteuer fällig wird. Das geht im Ausland viel, viel leichter.
Und das wäre dann vielleicht auch eine Forderung an die Politik?
Das ist eine Forderung an die Politik. Wir müssen uns überlegen, ob es nicht eine Rechtsform geben könnte, speziell für Kooperationen in der Wissenschaft. Wir sehen, dass Kooperationen in der Wissenschaft eigentlich alles so Individual- oder Notlösungen sind. Mal nimmt man einen Verein als Rechtsform, mal ist es eine kooperative Fakultät, mal ist es eine GmbH, mal gibt es überhaupt keine Rechtsform. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und wird eigentlich jedes Mal neu gestrickt und individuell angepasst. Eine Lösung dafür wäre, dass man eine Rechtsform für die Wissenschaft findet.
Damit man jetzt nicht für jede Kooperation sich einen neuen Vertrag ausdenken muss, sondern so Formulare schon nutzen kann, oder?
Exakt. Und da geht viel Energie rein und es werden eigentlich immer Lösungen, neue erarbeitet, die sich dann aber niemals zu einem Modell verdichten, an das sich dann alle halten können. Es gibt ganz wenig Vorbilder für gute Kooperationsformate, an denen man sich wirklich orientieren kann.
Sagt Matthias Winde, er ist beim Stifterverband für die deutsche Wissenschaft zuständig für den Bereich Hochschulpolitik und Organisation. Herr Winde, Dankeschön.
Sehr gerne.
Das bundeseinheitliche Zentralabitur, das hat uns ja schon in den vergangenen Wochen beschäftigt und der Strom an Wortmeldungen pro oder eben kontra Zentralabi reißt immer noch nicht ab. Heute mal von eher unerwarteter Seite, von der Hochschulrektorenkonferenz. Deren Chef, Peter André Al, spricht sich dafür aus, schränkt aber ein, dass das nur ein Aspekt sei bei der Abstimmung von Schule und Hochschule. Insbesondere Kinder mit Migrationshintergrund oder aus bildungsfernen Milieus benötigen individuelle Unterstützung. Dafür braucht man mehr Lehrkräfte und diese Herausforderung werde nicht durch das Zentralabi gelöst. Und das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt's gleich Corso, Kunst und Pop und Ina Plodroch moderiert da. Und bei ihr geht es unter anderem um Mode aus den Slums von Nairobi. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie's gut.